Hallo und herzlich willkommen beim Shopify-Podcast. Ich bin Manuel Fritsch und hier bei uns im Podcast stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen vor, die mit Shopify Erfolg feiern. In unseren Gesprächen geht es vor allem darum, wer hinter den Shops steckt, hinter den erfolgreichen Firmengründungen. Heute unterhalte ich mich mit Cem und Philipp von Flapgrip. Die beiden Jungs habt ihr vielleicht auch schon gesehen, sie waren nämlich in der ersten Folge der neuen Staffel von Höhle der Löwen, haben dort auch ein Investment für ihr Unternehmen bekommen und darüber reden wir natürlich auch. Außerdem erfahrt ihr, wie die beiden sich kennengelernt haben, was sie sonst noch so gemacht haben und wie das Unternehmen gegründet wurde und was in Zukunft so ansteht. Viel Spaß!
Hi, ich bin der Philipp, 29 aus Frankfurt und zusammen mit Cem haben wir die Flapgrip GmbH gegründet und starten ja mit Flapgrip durch.
Hi, ich bin der Cem, ich bin 25, bin auch aus Frankfurt und waren vor kurzem in der Höhle der Löwen, haben erfolgreich unser Produkt Flapgrip vorgestellt. Genau.
Mich würde interessieren, wie ihr zueinander gefunden habt. Also woher kennt ihr euch, wie kommt ihr auf die Idee, ein Startup zu gründen? Das finde ich immer super spannend.
Es war bei uns tatsächlich eine relativ witzige Story, weil es auch sehr spontan war. Also der Philipp hat damals über Social Media einen Aufruf gestartet für eine Content-Creator-Woche. Er selbst ist ja Influencer. Für eine Content-Creator-Woche jemanden aus seiner Community mit nach Spanien zu nehmen, um dort gemeinsam Content zu kreieren, sich über unternehmerische Tätigkeiten auszutauschen. Und ich war dann der eine, der dabei war aus seiner Community, zusammen mit anderen Influencern. Und wir haben dann innerhalb von dieser Woche sehr schnell gemerkt, dass wir beide eigentlich dieselbe unternehmerische Vision teilen. Und waren dann eine Woche gemeinsam dort, sonntags zurück und ab Montag gemeinsam im Office. Und seitdem sind wir jetzt über ein Jahr zusammen am Arbeiten.
Ja, war das dann da, dass ihr dann schon die Idee dazu hattet oder wart ihr einfach nur so auf einer Wellenlänge, dass ihr gesagt habt, wir müssen was zusammen machen?
Die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass wir unsere Wurzeln, bei mir ist es tendenziell eher der Background E-Commerce gewesen, wo ich mehr oder weniger erfolgreich was probiert habe und Philipp mit seinem Background im Bereich Social Media und dass es darum ging, das beides einfach mal zu verknüpfen und auch in einem aufstrebenden Bereich, nämlich Social Commerce, das Ganze zu vereinen. Hm. Und das war die ursprüngliche Vision dahinter. Wir haben dann damals auch gestartet als Social Media / E-Commerce Agentur. Mit dem Hintergrundgedanken, dass wir dann auch unser Know-how auf eigene Produkte oder auf Creator Brands anwenden wollten. Mhm. Dann damals auch relativ zügig gestartet mit einer Influencerin, die relativ groß ist im deutschen Bereich, mit ihr zusammen eine eigene Brand zu entwerfen. Das Projekt kam dann damals nicht zustande, aber im nächsten Zug ist dann unser Flapgrip entstanden.
Weil man auch sagen muss, dass also die Erstgründung, das ist die Reach Circle GmbH, die ist auch immer noch aktiv. Also wir vergessen da unsere Wurzeln auch nicht und wir sehen uns da auch ein bisschen noch so als gewissermaßen Vorreiter in dem Bereich. Also für uns ist es das Ziel, dann einfach die Welten Social Media und E-Commerce in den nächsten Jahren weiter schön zu verbinden. Und angefangen hat es dann damals eben auch mit Content-Produktion, Beratungen bezüglich Strategien auf Social Media. Und da sind wir auch immer noch aktiv, weil unser Know-how ist dort ja immer noch gegeben und geben dort auch noch Gas.
Hm. Philipp, magst du noch mal ein bisschen für die ZuhörerInnen erklären, wie deine Reichweite zustande gekommen ist? Also du bist ja Influencer jetzt so, aber das wird man ja nicht von heute auf morgen.
Ja, richtig. Also bei mir hat das tatsächlich im Studium angefangen. Ich hatte im zweiten Semester, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert hier in Frankfurt und im zweiten Semester haben wir eine Partyreihe gestartet, die es auch immer noch gibt. Ja, jetzt zu Corona-Zeiten dann nicht mehr so. Aber da hat es so ein bisschen angefangen, dass man über Social Media auch Werbung macht. Bisschen weg vom klassischen Flyer hin zu Social Media Werbung. Parallel habe ich auch noch angefangen zu modeln und mit der Zeit wurde beim Modeln immer wichtiger, hat man vielleicht auch eine Reichweite auf Instagram. Fotos machen hat eh Spaß gemacht. Also war dann irgendwann so der Schritt zu sagen, komm, man verfolgt das doch ein bisschen professioneller und kann das gleichzeitig auch noch bei den Partys mitnutzen. So sage ich mal, der Einstieg in die Content-Creator-Influencer-Welt. Aber am Ende des Tages war es dann auch einfach ja viele Jahre erstmal harte Arbeit, jeden Tag aktiv sein, Content produzieren und sich in der Richtung dann einfach zu entwickeln. Das hat aber alles ganz gut funktioniert. Also die Entwicklung war echt relativ schnell. Heutzutage ist es ja echt nicht mehr so einfach, überhaupt noch zu wachsen, sagen wir mal auf Instagram, wenn man nicht jetzt irgendwie einen ganz speziellen Hype oder so hat. Nichtsdestotrotz kann man da wirklich sagen, dass so dieses konstante Arbeiten auch ja an seinem eigenen Account auch immer noch ja zu positiven Ergebnissen führt und hat mir wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet oder ich habe sie eingetreten dadurch und ist immer ein Background und werde ich auch nicht loslassen. Ist immer noch super spannend.
Aber es hört sich jetzt so an, als hattest du schon immer so dieses unternehmerische Denken auch. Erklär noch mal, was war diese Intention von dir, die Community zu einzuladen, was Cem jetzt gerade beschrieben hat, auf diese Woche zu gehen? Was war da die Grundidee?
Die Grundidee ist eigentlich, dass mir meine Community einfach extrem wichtig ist, weil da stecken so viele spannende Persönlichkeiten dahinter, hinter deren Profilen. Und der, also was ich immer ganz oben angesetzt habe, war einfach der Austausch mit meinen Followern. Ich sehe das jetzt nicht so, dass die Fans von mir sind, sondern ich bin einfach in den Austausch mit denen und ich bin einfach, sage ich mal, so der, vielleicht so ein Zentrum, das dann sehr aktiv ist auf Social Media, aber man kann mit mir immer interagieren. Also ich lese auch wirklich alle Nachrichten selbst und das war dann auch für mich so das Spannende im unternehmerischen Bereich. Also ich wollte oder ich will auch nie, sage ich mal, der große Influencer nur sein, sondern wie du auch schon sagst, bei mir ist so das unternehmerische Denken tief verwurzelt und dann ist es für mich eben spannend zu schauen, wer ist in meiner Community vertreten, was haben die vielleicht für Ideen, kann man vielleicht was Gemeinsames aufziehen und deswegen diese enge Kommunikation dann mit meinen Followern.
Ist aber als Influencer auch total wichtig, oder? Kann ich mir vorstellen. Also ich meine, wir werden alle nicht jünger. So ein Hype kann ja auch schnell vorbei sein. Es ist ja eine sehr wackelige Angelegenheit, würde ich jetzt mal vermuten, so auf so einer Reichweite zu arbeiten. Deswegen war das schon immer so ein Gefühl bei dir, ich muss mir auch irgendwie ein zweites Standbein oder sowas aufarbeiten, weil das schnell wieder vorbei sein kann?
Ja, also den Gedanken hat man natürlich, da muss man einfach realistisch sein. Das ist, gerade wenn man vom Modeln kommt, da kann man so beschreiben, dass man in der einen Saison angesagt ist und in der nächsten dann einfach nicht. Das ist jetzt im Influencer-Dasein nicht ganz so. Wenn man da lange Partnerschaften mit seinen Brands hat, dann vertrauen die einem auch und dann kann man da auch wirklich viele Jahre zusammenarbeiten. Es ist aber so, dass natürlich der Hype um Social Media sich ja auch verändert. Wenn man vielleicht gestern noch der bekannte Influencer auf Instagram war, dann muss man es vielleicht morgen auf TikTok sein. Nicht jedem passt das. Muss auch nicht unbedingt so sein. Aber für mich ging es eher um eine Diversifizierung, dass man sagt, okay, ich habe einfach zu viele Interessen. Ich will mich gar nicht nur in eine Richtung festlegen und jetzt nur als Influencer aktiv sein und mit Brandkooperationen mein Geld verdienen, sondern das ist schön, das ist nice to have und das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Aber meine Vision war immer ein bisschen größer. Ich denke sehr gerne groß und ich bin sehr kreativ und versuche Projekte zu verwirklichen. Also es ist jetzt gar nicht so der Hintergedanke zu sagen, dass das alles endlich ist, weil das muss sich erst noch zeigen. Also ich glaube, dass das immer noch weitergeht und sich weiterentwickeln wird. Aber ja, ich wollte mich einfach breit aufstellen aus Interesse an neuen Projekten.
Jetzt seid ihr mit dem Flapgrip ja auf einer Produktschiene oder Entwicklung. Wie kam das denn zustande? Weil das, was Cem jetzt gerade beschrieben hat nach dieser Woche, klingt ja nach Beratungs- oder Agentur-Business. Ist ja noch relativ weit weg von einer Produktentwicklung.
Genau, das ist dann noch ein bisschen weit weg. Nichtsdestotrotz ist auch da so, dass wir natürlich hier, wenn wir im Office sitzen, immer viele Ideen uns hin und her spielen. Und eine Sache, die mich auch schon lange beschäftigt hat, war eben, wie kann man vielleicht effizienter mit dem Smartphone arbeiten? Also bei uns ist es wirklich so, dass wir, prozentual vielleicht schwer zu sagen, aber wir arbeiten extremst viel mit dem Smartphone. Jetzt nicht nur E-Mails und Instagram Stories oder so, sondern ja dann auch den Zoom-Call, den wir damit machen und eben ja alles drumherum, was man eben heutzutage auch schon mit dem Smartphone abdecken kann. Und daher so ein bisschen der Hintergrund, wie kann man das Ganze vielleicht noch ein bisschen effizienter gestalten. Ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs. Ich travel sehr viel, auch dieses Jahr nicht ganz so viel wie sonst, aber in der Regel. Und auch da gibt's immer wieder Situationen, wo das Smartphone cool ist, aber irgendwie noch nicht komfortabel dann genug in der Nutzung, dass man es irgendwie schön aufstellt oder irgendwo hinhängt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund zur Idee zum Flapgrip. Und da haben wir dann einfach geschaut, wie geht man daran, wie können wir vielleicht ein eigenes Produkt auf den Markt bringen und welchen Nutzen bringt es dann wirklich auch für die breite Masse.
Wie ist es denn konkret entstanden? Also habt ihr dann angefangen, ein Produkt zu entwickeln? Habt ihr da was gesucht? Ist es irgendwie euch zugeflogen? Wie ist das passiert?
Also im Prinzip war es so, dass wir uns einfach mal ein bisschen informiert haben, was gibt's auf dem Markt für Wettbewerber, wie sind die aufgestellt, was können die nicht. Dann ist es letztendlich so gewesen, dass wir durch einen kleineren Zufall schon mal auf eine Rohversion vom Flapgrip gekommen sind. Den haben wir ein bisschen getestet. Der hat uns aber, der war nicht, sagen wir mal, marktreif. Also mussten wir überlegen, wie können wir den so verändern, dass er den uns gefällt, den ganzen Funktionen irgendwie standhält, die wir von unserem Flapgrip letztendlich erwarten, so wie er heute auf dem Markt ist. Und dann haben wir gemeinsam mit der Fabrik geschaut, wie können wir den weiterentwickeln, in welche Richtung können wir da gehen. Und das ging dann alles letztes Jahr im Ende Oktober los und relativ zügig dann eben auch in die Ausgestaltung zum Shop und zu all dem, was man dann eben braucht, um das Business dann überhaupt zu launchen. Genau, so war letztendlich dann der Ursprung.
Wollt ihr nochmal kurz beschreiben für die Leute, die die Sendung nicht gesehen haben, also euren Auftritt bei der Höhle der Löwen oder das Produkt gar nicht kennen, ganz kurz, was ist der Flapgrip?
Ja. Der Flapgrip ist eine multifunktionale Smartphone-Halterung, die sich auf jedes Smartphone und jede Hülle aufkleben lässt. Und mit einem Push öffnet man den Flapgrip und kann dann das Smartphone für verschiedenste Dinge, das Smartphone mit dem Flapgrip für verschiedenste Dinge nutzen. Beispielsweise mit dem Flapgrip kann man das Smartphone am Lüftungsgitter des Autos aufhängen als Navigationsgerät. Oder aber der Flapgrip ermöglicht, dass man das Smartphone der Flapgrip kann als Medienständer dienen, dass man Videos schauen kann, horizontal oder vertikal. Oder aber was wir immer sehr gerne machen ist, mit dem Flapgrip lässt sich das Smartphone bei fast jeder 90-Grad-Kante aufhängen. Beispielsweise am Laptop, wir nutzen das immer sehr gern für Videocalls etc. Oder aber auch, um freihändig Videos aufzunehmen.
Mein Sohn hat so einen runden Button hinten drauf, der steht relativ weit ab. Dem kann man auch so rausziehen, also so in die Richtung geht's schon. Aber bei euch, das Flap ist dann wirklich so im Namen, also Flat und Flap, weil es so aufflappt, oder? Also es ist relativ dünn, euer Produkt.
Genau, richtig. Ist nur wenige Millimeter dick oder wirklich sehr, sehr schmal. Und das ist auch so ein Punkt gewesen, der uns sehr, sehr wichtig ist, weil die Smartphones sind schon groß genug. Vielleicht auch gerade bei uns Männern. Wir haben es ja meistens irgendwie in der Hosentasche. Wenn es dann irgendwie noch dicker wird, dann wird es schon sehr unentspannt. Deswegen war das sehr wichtig, dass er auch sehr, sehr schmal ist.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr hart umkämpfter Markt auch ist oder ein sehr schnelllebiger. Hattet ihr da ein bisschen Sorge oder Angst, dass das Produkt irgendwie vielleicht schon in dem Moment, wo ihr irgendwie entscheidet, das zu tun, dass es dann irgendwie parallel schon rauskommt oder sich irgendwie überholt? Also ist das ein gefährlicher Markt oder war das euch nicht so?
Naja, es gibt ja verschiedenste Smartphone-Halterungen auf dem Markt, aber was man wirklich sagen kann, ist, wir haben mit dem Flapgrip ein Produkt, was verschiedenste Lösungen von Konkurrenzprodukten in einem vereint. Und diese multifunktionale Lösung in einem Gerät, das gibt es eigentlich in der Form nicht auf dem Markt. Von daher haben wir uns eigentlich keine Sorgen gemacht. Und wir sind ja auch in der Bewerbung unseres Produktes ein bisschen anders unterwegs, weil wir sehr stark den Fokus auf Social Media, eben auch durch unsere Wurzeln, tiefen Wurzeln im Social Media Bereich, stark über Social Media gehen, aber auch wie wir in der Vermarktung unseres Produktes rangehen, eben über Influencer Marketing, über unser breites Netzwerk in der Influencer Szene etc. Daher waren wir da eigentlich sehr zuversichtlich, aber es war ja dann auch relativ kurzfristig bei uns dann, dass wir dann kurz nach Launch zu den Dreharbeiten bei der Höhle der Löwen waren.
Wie viel Zeit lag da dazwischen?
Wir sind Anfang des Jahres gestartet mit Flapgrip und 3 Monate später waren wir schon bei den Dreharbeiten zu der Höhle der Löwen.
Habt ihr euch dafür beworben? Haben die euch entdeckt, angesprochen? Wie funktioniert das? Wie landet man in der Höhle?
Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege. Der klassische ist vermutlich, dass man sich ganz, ganz normal bewirbt und dann eine Einladung bekommt oder auch nicht. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir wurden tatsächlich kontaktiert, weil man, ich glaube, vermutlich unsere Social-Media-Werbung gesehen hat. Und dann letztendlich startet immer noch der normale Bewerbungsprozess. Aber die sind natürlich auch so ein bisschen am Scouten, welche jungen Brands sind vielleicht interessant für uns. Und dann muss man letztendlich dann trotzdem noch den ganz normalen Bewerbungsprozess dann durchgehen. So hatte das dann bei uns angefangen.
Aber ist ja gleich schon mal eine coole Geschichte, oder? Frisch gegründet sozusagen, ein Produkt haben und dann direkt die Chance für die Höhle der Löwen zu bekommen. Egal, ob man da jetzt einen Deal bekommt oder nicht, ist das ja wahrscheinlich für eine junge Marke das Beste, was einem passieren kann, so eine große Aufmerksamkeit zu generieren.
Absolut. Wenn man noch einen Schritt zurückgeht, war es alleine, dass man uns kontaktiert aufgrund unserer Social-Media-Werbung schon so eine gewisse Bestätigung, weil wir eben, also bis zu dem damaligen Stand und auch heute noch fast alles selbst machen. Also wir entwerfen unsere eigenen Creatives, wir drehen die auch selbst, wir schneiden die selbst und spielen die dann auch selbst aus. Heute haben wir noch ein bisschen Unterstützung einfach, weil wir jetzt schon deutlich gewachsen sind, aber so haben wir eben gestartet und damals war das dann einfach so eine Bestätigung, okay, das geht genau in die Richtung, das wird von Leuten rund um die Höhle der Löwen wahrgenommen, das heißt, wir machen was richtig, das war so der erste Schritt und dann natürlich die Bewerbung wird akzeptiert, wir werden eingeladen, war dann das nächste Hurra und dann ging es super schnell in die Dreharbeiten, also es war damals der letzte Drehtag vor dem Corona-Lockdown. Und uns wurde ich glaube, montags hatten wir den Anruf, hey, das wird der letzte Drehtag diese Woche. Eigentlich wären wir erst in einem Monat dran gewesen, aber schafft ihr es auch in 3 Tagen zu uns zu kommen? Und dann hatten wir letztendlich gar nicht so viel Vorbereitungszeit, ja, die man sich vielleicht wünschen würde, wenn man dann tatsächlich vor die Löwen tritt. Aber ja, wir haben halt gesagt, so wie wir jetzt auch gestartet sind, einfach Vollgas, einfach rein ins kalte Wasser und wir kriegen es schon irgendwie hin. Also das ist auch immer noch was, wo ich sage, da bin ich wirklich stolz auf uns, dass wir das auch so gemacht haben und das würden wir auch jedem empfehlen, also da gar nicht zu lange zu zögern, wenn man solche Chancen hat.
Ja, ich hab bei manchen Sendungen das Gefühl, dass die Leute sich wirklich richtig mit Coaches auf diese Sendung vorbereiten und irgendwie jeden Satz auswendig gelernt haben. Man kann aber ja auch diese andere Schiene fahren und authentisch und natürlich rüberkommen. Das blieb euch da wahrscheinlich nichts anderes übrig, oder?
So ein Stück weit auch so ein bisschen unsere Mentality, also wenn man eine Chance hat, dass man sie dann auch in dem Moment nutzt und klar, vor allem, wenn man dann vor den Investoren steht, muss man natürlich auch mit Spontanität überzeugen und ich glaube, das haben wir dann an der Stelle ganz gut geschafft.
Hattet ihr denn davor schon vor dieser Anfrage über Investoren oder so nachgedacht oder habt ihr gedacht, wir machen das jetzt erstmal selber, das trägt sich auch von alleine oder hattet ihr da schon irgendwie Gedanken in die Richtung?
Also es war tatsächlich sogar mein erster Pitch. Philipp hatte vor der Höhle der Löwen schon auch den ein oder anderen Pitch, aber mit Flapgrip war ursprünglich der Gedanke, dass wir es erstmal selbst probieren. Dann ging das Ganze doch schneller als erwartet. Und wenn man die Chance hat, so einen erfahrenen Partner beziehungsweise einen potenziellen erfahrenen Partner für sich gewinnen zu können, dann ist es natürlich auch eine Riesenchance für so ein junges Unternehmen.
Wir sind letztendlich auch, wenn man das sich nochmal anschaut, also das Projekt war so ausgelegt zum Start, dass es sich selbst trägt, dass wir durch das ganze Know-how, was wir mitbringen, auch die Umsätze schon erreichen, dass wir damit wachsen können. Das hat sich auch in den ersten Wochen und Monaten gezeigt und auch, sage ich mal, im Verlauf noch, bis es zur Ausstrahlung kam, waren wir ja weiter im Markt und haben uns weiter, sage ich mal, entwickelt, Monat für Monat auch mehr verkauft. Deswegen hatten wir jetzt ursprünglich nicht unbedingt darüber nachgedacht, dass wir einen Investor für Flapgrip brauchen. Aber ja, wie Jem dann schon sagt, wenn man die Chance dann bekommt und in die Richtung gehen kann und dadurch wirklich einen Raketenstart dann bekommt, dann nimmt man das natürlich sehr gerne.
Jetzt nochmal so zur Gründung selbst. Es ist ja auch keine große Investition gewesen, wahrscheinlich, was die Produktentwicklung angeht, oder? Also ihr musstet jetzt auch nicht groß in Vorleistung gehen. Aber wie habt ihr denn kalkuliert? Also habt ihr jetzt gar nicht konkrete Zahlen, sondern wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, okay, wir kaufen jetzt viel auf Lager, wir lassen so und so viel vorproduzieren, wir gucken mal, wie sich das entwickelt oder wie seid ihr da in die Planung gegangen? Man kann es ja schlecht abschätzen vorher, wie viel Bestellungen dann wirklich kommen.
Wir sind ursprünglich gestartet mit tatsächlich auch nur einer Testmenge von 500 Stück Anfang des Jahres, die wir dann auch, also einen Teil davon haben wir an unser Influencer-Netzwerk gesiedet, haben dann einen kleinen Produktlaunch vorbereitet, waren dann aber auch relativ zügig innerhalb der ersten 2 Wochen ausverkauft. Und das hat für uns dann eigentlich auch gezeigt, dass es mit diesem Produkt funktionieren kann. Also auch das Feedback vom Markt war sehr positiv. Und das war so der Start.
Aber es ist auch ein Produkt, was man wahrscheinlich recht leicht skalieren kann, vermute ich jetzt mal. Also habt ihr schon irgendwie abgeklärt, okay, von der Produktionsstätte, kann man irgendwie schnell auch auf 10.000 oder 100.000 hoch, oder
das genau. Muss
man ja vorher abklären wahrscheinlich. Ja.
Genau, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man dann sagt, okay, wenn das funktioniert, dann müssen wir natürlich nachliefern. Trotzdem ist es so, wir wollten erstmal den Test auch ja komplett machen in unserem gesamten Ökosystem, was wir uns aufbauen. Die gesamte Infrastruktur muss funktionieren. Wenn man an E-Commerce denkt, dann klingt es ja auch immer so schön, ja, wir können dieses Produkt verkaufen, aber da hängen ja auch wirklich viele Strukturen hinten dran. Das heißt, selbst wenn wir direkt zum Start auch ja schon deutlich mehr hätten verkaufen können, einfach indem wir die Werbung vielleicht hochskaliert hätten, dann müssen ja auch die gesamten weiteren Prozesse mitfolgen. Und deswegen haben wir uns da schon, sage ich mal, vorsichtig rangetastet, um uns da nicht zu übernehmen. Und ein bisschen anders sah und sieht es natürlich dann aus mit die Höhle der Löwen. Dort sah die Kalkulation noch deutlich schwieriger aus, weil man ja nicht weiß, was wird die Ausstrahlung jetzt bringen und wo bewegt man sich dann und welche Prozesse braucht man dann dafür, um das überhaupt zu stemmen. Also da konnte man dann letztendlich auch nur mutmaßen. Vorher konnten wir es ein bisschen strategischer schon machen, wirklich an dem, was trauen wir uns zu und was gibt uns der Markt zurück und wie können wir da reinwachsen.
Aber da gibt es ja Erfahrungswerte. Das ist jetzt, glaube ich, die 8. Staffel, glaube ich, von der Höhle der Löwen, gell? Also man hat ja ungefähr die Zuschauerzahlen und wahrscheinlich das Team vor Ort hat inzwischen auch. Oder habt ihr euch mit anderen ehemaligen Gründer und Gründerinnen ausgetauscht, die auch bei der Höhle der Löwen waren, was man da so erwartet?
Also es ist eine Mischung aus beidem. Wir haben uns natürlich auch mit anderen Höhle der Löwen Gründern ausgetauscht, was so zu erwarten ist an Bestellungen, vor allem auch innerhalb der ersten Woche. Haben aber auch natürlich die Erfahrungswerte unseres Investors. Also wir haben ja einen Deal gelandet mit Ralf Stümmel und Ralf und sein Team betreuen jetzt mittlerweile, ich glaube, über 86 Deals. Ist ein breiter Erfahrungswert.
Nicht wissen, wer dann, gell?
Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem bei jedem Produkt sehr unterschiedlich. Also man kann vorab wirklich sehr schwierig einschätzen, wie wird die breite Masse aufs Produkt reagieren. Und dann muss man natürlich auch ein Stück weit so eine Wette eingehen.
Eine große Frage ist ja, mehr hält der Shop? Die Erfahrung ist ja, die Leute, die bei Höhle der Löwen waren und schon bei Shopify waren, haben damit gar keine Probleme. Wart ihr vorher schon bei Shopify oder habt ihr das dann nochmal im Zuge der Höhle der Löwen vorher umgestellt?
Ich muss halt tatsächlich sagen, wir sind Shopify-Fans ein Stück weit seit Day One. Also seit irgendwie 2017, 18 mehr oder weniger immer wieder mit Shopify in Berührung gekommen und haben dann auch bei Flapgrip direkt von Anfang an auf Shopify gesetzt, weil wir dann auch tatsächlich relativ selbstbewusst waren in dem Bereich, beziehungsweise auch in die Plattform vertraut haben, dass das Ganze auch standhält zur Ausstrahlung, weil wir halt auch wirklich in unserer Analyse auch der letzten Staffeln oder wenn man dann damals auch Höhle der Löwen geguckt hat, immer wieder gesehen hat, dass es halt eben auch Shops gibt, die dem Traffic nicht standhalten, was dann für uns natürlich der Super-GAU gewesen wäre an der Stelle.
Ja, und dann orientiert man sich natürlich auch so ein bisschen an dem, was man schon findet, an Berichterstattung zu, wie hält der Shop stand, wenn man bei Höhle der Löwen war, was haben die Leute für Shop-Systeme benutzt. Und da kam natürlich wirklich sehr, sehr gut raus, dass Shopify da auch in dem Bereich so breit aufgestellt ist, dass wir da uns keine Sorgen machen mussten.
Ja, nichts habe ich öfter gehört in diesem Podcast, als dass das die beste Entscheidung ist, zu Shopify zu gehen, bevor man zu den Löwen geht. Absolut. Ja, weil dieser irre Peak, also da brauchst du halt einfach diese Serverlast, das kann nur so skalieren, glaube ich, wenn das halt an einem Abend irgendwie Millionen von Leuten deinen Shop besuchen wollen oder überhaupt von dieser Marke erfahren. Das ist schon wirklich eine große Stärke.
Absolut.
Wie viel hat es denn ausgemacht? Also wie groß war denn der Peak an dem Abend? Vielleicht könnt ihr das mal so ein bisschen prozentual beschreiben oder an Besucherzahlen.
Prozentual ist ein bisschen schwierig. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir in der Spitze 45.000 Leute gleichzeitig in unserem Store hatten, was für uns auch
gleichzeitig
ein absoluter Rekord war.
Das war irre zu beobachten. Wir hatten dann beide parallel mit Ralf bei uns in der Mitte die Shopify-App letztendlich offen und einen Laptop aufgeklappt und geguckt, was passiert hier in jeder Sekunde. Und das war einfach nur vollkommen verrückt, wie das nach oben gegangen ist und sich dann auch oben gehalten hat. Also unglaublich zu sehen. Ja, und in der Spitze, wie Jem schon sagt, dann bei über 45.000 gleichzeitigen Besitzern.
Das kann man sich so schwer vorstellen, oder? Eine ganze Kleinstadt oder so ein so ein Fußballstadion voll im Online-Store und alle rennen gleichzeitig in diesem Laden rum.
Irre. Vor allem auch so der, wenn man ganz weit zurückgeht, als wir die erste Ad damals auf Instagram gestartet hatten und dann haben wir hier auf unseren Fernseher im Office, haben wir dann den Live-Shop einfach mal draufgesetzt und gewartet. Und dann waren so die ersten Leute gleichzeitig drauf. Und damals war es für uns dann so ein riesiges Ding, wenn irgendwie zwischen 10 und 20 Leuten gleichzeitig auf dem Shop waren. Und dann passiert sowas. Also so mit 45.000, das war auf jeden Fall sehr surreal.
Das meiste, was ich, glaube ich, vor der Ausstrahlung gesehen hatte, waren mal, da hatten wir ein bisschen viraleres TikTok-Video etc. Und dann waren es mal irgendwie über 100 Leute gleichzeitig im Store, aber weit über 40.000, 45.000 Leute gleichzeitig im Store, war halt echt komplett surreal für uns.
Es ist einfach immer noch ein großes Reichweitenmedium, dieses TV, gell? Darf man nicht unterschätzen. Auch trotz Social Media hin und her, das ist so eine Sendung, ballert dann schon halt in einem Moment.
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch immer noch eine TV-Show, wo das Format wirklich so gut platziert ist, dass das ganze Familien dann einfach schauen. Und dann geht's wieder durch die Generationen hinweg. Und wenn man sich jetzt vielleicht eine Familie vorstellt, wo dann, weiß ich nicht, die Kinder ihr Handy direkt in der Hand haben und dort dann wieder unsere Social-Media-Werbung sehen, dann haben letztendlich auch diese Mechanismen zusammengegriffen, weil wir wirklich auch gesagt haben, parallel zur ganzen TV-Show und den ganzen Hype, der möglicherweise durch die Hülle der Löwen kommt, wollen wir das Ganze nochmal boosten und verlängern, eben dann auch durch große Social-Media-Kampagnen.
Hm. 45.000 Besucher gleichzeitig, die Bestellungen sind dann wahrscheinlich auch ordentlich hoch oder steht das dann wieder, also sieht man da einen Abfall zwischen den Leuten, die sich erstmal nur dafür interessieren oder sind die Bestellungen auch entsprechend im gleichen Faktor gewachsen?
Ich glaube, das kommt auch immer wieder aufs Produkt drauf an. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir ein Produkt haben, was für die breite Masse durchaus interessant ist, weil wir halt eben eine Smartphone-Halterung haben, die sich auf jedes Smartphone, jede Hülle aufkleben lässt. Und im Endeffekt hat jeder ein Smartphone und der Flapgrip ist halt auch für jeden dann in dem Fall geeignet. Was natürlich auch ein Vorteil für uns an der Stelle war, ist, dass der Flapgrip auch eben kein hochpreisiges Produkt ist. Das heißt, man hat halt eben auch die Käuferschaft, die vorm Fernseher sitzt, mit der Familie zusammen die Höhle der Löwen schaut und dann einfach mal für die ganze Familie bestellt. Also das haben wir halt auch beobachtet. Damit haben wir ehrlich gesagt gar nicht so sehr gerechnet, weil der durchschnittliche Warenkorb ist halt echt in die Höhe geschossen, weil halt eben auch Leute in Gruppen bestellt haben, die es halt gemeinsam geschaut haben.
Aber hält sowas an? Also ist es dann wirklich ein großer Peak oder merkt ihr jetzt danach auch, dass sich da was verändert hat?
Also der Peak hält natürlich eine gewisse Zeit an und dann ist die Show vorbei und dann droppt es natürlich dann wieder runter, ganz klar. Unsere Erfahrung hat sich ziemlich lange gehalten für uns in den nächsten Tagen, aber die Zahlen halbieren sich im Prinzip so ein Stück weit Tag für Tag. So haben wir es circa kalkuliert und pendeln sich dann irgendwo wieder ein. Also das wäre dann natürlich utopisch zu glauben, das geht jetzt immer so weiter, egal wie viel Werbung man da macht. Natürlich hatten wir auch viel Presse drumherum, wir hatten extrem viele Presseartikel, was uns auch nochmal ordentlich geboostet hat. Aber die neue Realität pendelt sich jetzt auf einem deutlich höheren Level ein. Das ist für uns dann natürlich auch sehr spannend zu sehen. Also auch unsere, ich nenne es mal organischen Sales, sind deutlich höher als zuvor. Und die Performance in unseren Werbeaktivitäten sind auch ja immer noch deutlich besser als davor, was uns natürlich hilft, jetzt noch weiter zu wachsen.
Es sind vor allem auch diese kleinen Feinheiten, die es jetzt auch wirklich ausmachen. Also durch diese Brand Awareness, die wir durch die Show geschaffen haben, ist halt unsere Conversion Rate auch extrem, also für unser Verhältnis extrem hoch. Die lag davor bei 1 bis 2,5, 3%, sind mittlerweile bei 6% oder sowas. Und eben auch der durchschnittliche Warenkorb, der jetzt nach der Ausstrahlung deutlich höher ist als vor der Ausstrahlung.
Ja, klar, diese Brand Awareness ist natürlich dann gegeben. Ja, das ist ja der größte Faktor wahrscheinlich. Erzählt nochmal so ein bisschen, wie das ablief. Also ihr habt euren Pitch vorbereitet. Wie sicher seid ihr denn da rein? Also im Sinne von, war euch klar, wir gehen da auf jeden Fall mit einem Investor raus oder war das so, ist eigentlich egal, ob wir einen Investor mitnehmen oder nicht, Hauptsache wir haben diese Bekanntheit. Hat euch das dann überrascht, wie die Investoren auf euch reagiert haben? Das fand ich jetzt noch super spannend zu beobachten, auch in der Sendung.
Ich erinnere mich, wie wir nach Köln gefahren sind und auf dem Weg noch, also zu den Studios nach Köln gefahren sind und auf dem Weg noch unseren Pitch geübt haben. Und wie wir zusammen, man darf sich das so vorstellen, also es ist ein Raum, wo dann die Gründer sind, die sich dann nochmal auf ihren Pitch vorbereiten können und wie wir dann da saßen und dann auch den einen oder anderen Hänger hatten. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Höhle selbst sind wir dann eigentlich relativ selbstsicher aufgetreten, da war eigentlich alles on point und ich muss sagen, wir waren überrascht, dass das Feedback so positiv war. Also wir hatten ja von 3 von 5 Löwen ein Angebot, fast 4 Löwen, die unser Produkt toll fanden und sind dann am Ende des Tages auch mit dem Deal rausgegangen mit an der Stelle auch unserem Wunschlöwen. Also bei einem Produkt wie unserem ist halt Ralf auch, Ralf und sein Team sind da auch eben die Experten, die uns da voranbringen können. Gerade in den Bereichen, wo uns das Know-how fehlt, und auch die Expertise und das Netzwerk fehlt eben im Handel.
Was auch immer noch mal so ein bisschen mitschwingt, ist so der Gedanke, wenn man da hinfährt und kriegt man jetzt einen Deal oder nicht. Also ich glaube schon, wir sind sehr selbstbewusst rein, weil wir auch nicht nur jetzt auch an unser Produkt glauben, sondern auch an uns. Und wir haben uns so ein bisschen gesagt, okay, wenn wir dort als Gründer, als junge Gründer mit unserer Vision, wie wir was aufziehen wollen, ja, selbstbewusst auftreten, dann haben wir auch eine gute Chance, dass wir einen Löwen überzeugen können. Also da waren wir schon sicher, dass wir irgendwie positives Feedback bekommen können, aber dass es dann so ausartet, hätten wir nicht gedacht. Aber ich glaube, man sollte, wenn man in die Höhle reingeht, dann sollte man auch so auftreten, dann sollte man auch sicher sein, dass man dort einen Deal holen kann, weil ansonsten, glaube ich, ja, lohnt sich ja auch die Arbeit dann dafür nicht.
Weil es ist auch, glaube ich, ein Stück weit das, was viele unterschätzen, nämlich wie viel Arbeit tatsächlich in so einem 15-Minuten-Pitch, der dann ausgestrahlt wird, steckt. Also ja, passiert so viel im Hintergrund, was man gar nicht sieht und auch gar nicht so erahnt. Und auch wie viele Leute gleichzeitig vor allem wenn es dann einen Deal gibt, am Erfolg gleichzeitig arbeiten.
Ist es denn wirklich so, wie man es jetzt sieht bei den Höhlen der Löwen? Also ist diese Verhandlung, es ist ja eine geschnittene Sendung, es ist ja nicht live. Wird da sehr viel mehr verhandelt mit den Löwen und man sieht dann so ein Excerpt, also eine Zusammenfassung im TV, oder ist es wirklich nur das, was man da sieht? Also wird da nicht mehr noch mehr länger und hin und her verhandelt? Weil man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, es geht eigentlich für so eine große Business-Entscheidung, wo ja auch irgendwie 6-stellige Beträge über den Tisch gehen und über riesige Prozentteile gesprochen wird, geht es dann doch immer relativ zügig vonstatten.
Also ich habe ja so ein bisschen TV-Erfahrung vorher gehabt, was Produktion angeht. Und ich hatte wirklich erwartet, dass es, wenn man dann da drin ist, dass es immer wieder auch Unterbrechungen gibt und Cuts und irgendwie lass uns das doch nochmal irgendwie neu machen oder jemand wird abgepudert oder was auch immer. aber wir sind letztendlich, oder du kommst in die Höhle rein und dann hast du deinen Pitch und dann das Q&A mit den Löwen. Und das geht so lange, wie es gehen muss. Also dort ist es wie in einem Investorgespräch oder in einem Pitch vor geschlossenen Türen. Das geht einfach dann so lange, bis alle Fragen beantwortet sind und bis dann irgendwie jemand sagt, nee, ist spannend für mich, mache ich mit oder auch eben nicht. Und dann ist es natürlich so, dass für die TV-Show, je nachdem, wie lange eben dann dieses Q&A geht, die Sachen zusammengeschnitten werden. Also ich glaube, wir waren so circa, man verliert vollkommen das Zeitgefühl, aber ich glaube, wir waren so circa 1 Stunde lang drin. Und ja, da waren natürlich deutlich mehr noch Fragen und Antworten, als jetzt dann im TV zu sehen war. Aber ganz klar, ich meine, da sind natürlich auch viele Sachen dabei, die nicht so spannend sind. Genau, aber deswegen ist so der Hintergrund natürlich schon, dass dann noch deutlich mehr auch gefragt wird, als man jetzt vielleicht im TV dann nur sieht.
Ja, also die gehen wirklich sicher und nehmen sich die Zeit. Okay, das ist beruhigend zu wissen, weil man hat manchmal so das Gefühl so, naja, die werfen aber ganz schön schnell irgendwie mit ihren Prozenten da hin und her.
Ja.
Dann wird da schon deutlich. Was war denn dieser komische Ansatz, euch sofort quasi so zu verhaften? Also einer der Investoren wollte ja, ihr müsst sofort Ja sagen. Das fand ich irgendwie sehr untypisch. Habt ihr das verstanden, was das sollte? War das irgendwie dramatisch oder?
Es war in der Situation natürlich völlig überraschend. Muss aber auch dazu sagen, auf uns hat das eigentlich relativ positiv gewirkt, in dem Sinne, weil er ja eben so vorgeprescht ist und es hat auch so ein bisschen das widerspiegelt, wie wir an Sachen rangehen, eben dynamisch und mit Mut. Muss aber sagen, dass es ja eine sehr, sehr langfristige Entscheidung ist und für uns war es an der Stelle vielleicht zu überhastet, um dann so eine langfristige Entscheidung mit einem Investor zu gehen oder eben nicht mit einem Investor zu gehen. Vor allem auch ohne die anderen Löwen zu hören, die dann potenziell dran interessiert sind oder nicht interessiert sind. Dafür ging es uns dann einen Ticken zu schnell.
Das Ganze ist ja auch dann letztendlich auch so ein bisschen, wie ist die Atmosphäre? Und klar, am Anfang präsentiert man sich und dann geht man in die ersten Fragen rein
Und dann merkt man natürlich auch, okay, die Löwen sind interessiert an uns, die finden uns spannend. Und dann wendet, also ich will nicht sagen, es wendet sich total das Blatt, aber es wendet sich so ein bisschen. Also man kriegt natürlich so ein Gefühl, okay, hier könnte heute wirklich was gehen. Und dann wollten wir auch in dem Moment nicht sofort irgendwie zusagen. Dann wäre es auch unfair, den anderen gegenüber zu hören, wie präsentieren die sich auch uns gegenüber noch? Was schlagen die uns vor? Warum sollten wir mit Ralf gehen, ja, als Beispiel? Und genau aus dem Grund haben wir dann auch gesagt, okay, das geht uns jetzt für die Entscheidung mit der Tragweite dann doch ein bisschen zu schnell.
Ja. Die wollen ja immer relativ viele Prozente, also die wollten auch sehr viel mehr, als ihr am Anfang angeboten habt, aber man geht ja sicherlich wie bei jeder Verhandlung auch mit so einer Höchstgrenze dann rein. Ihr habt euch ja dann auch gefunden. Ganz oft hört man aber, dass der Deal, der sogar dann in der TV-Sendung gemacht wurde, die sind ja erstmal nicht voll, also da ist ja noch keine Unterschrift. Man sieht ja nicht irgendwie live irgendwelche Verträge aufsetzen oder so. Das ist ja erstmal nur eine mündliche Zusage. Und viele Deals platzen dann danach. Was passiert denn nach der Sendung, nachdem ihr diesen Deal quasi on air bekommen habt? Dann geht man ja erst eigentlich wirklich ins Gespräch, oder? Dann wird's ja richtig ernst erst sozusagen.
Genau, also direkt nach der Sendung saßen wir mit Ralf und seinen engsten Leuten zusammen, einfach um sich nochmal ein bisschen auszutauschen, aber auch um dann direkt zu besprechen, wie es eben weitergeht. Und letztendlich haben wir dort dann schon den Termin ausgemacht für dann 2 Wochen später bei ihm im Office, wo sich dann wirklich aus jeder Abteilung jeweils Leitung und andere Mitarbeiter noch zusätzlich bei uns vorgestellt haben. Die sind schon tief in die Due Diligence reingegangen, haben uns auf Herz und Nieren geprüft und dann geht es letztendlich darum, okay, den Deal dann auch zu besiegeln. Dass die es platzen, hat extremst viele unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass die Gründer in dem Moment in der Show vielleicht auch, ja, vielleicht sich selbst dann so ein bisschen in diesen Hype reingehen und dann vielleicht, dann weiß ich nicht, mehr Prozente abgeben, als sie es vielleicht möchten und versuchen es dann im Nachhinein wieder zu revidieren. Da ist es so, wie du schon gesagt hast, wir haben uns einfach überlegt, okay, was ist da unser Maximum, wie fühlen wir uns wohl, und dann haben wir uns auch danach wohl gefühlt und deswegen war das bei uns dann überhaupt gar kein Thema. Ja, aber so gibt's natürlich, glaube ich, von beiden Seiten immer wieder das ein oder andere, die ein oder andere Hinderungsgrund, warum das dann doch platzen kann. Ich glaube, es liegt aber nicht nur auf der Löwenseite, dass dann vielleicht irgendwie jemand noch sagt, nee, wir haben das jetzt alles geprüft und wir brauchen jetzt noch mehr. Ich glaube, das ist gar nicht der Fall, sondern ich glaube, das ist dann oft irgendwie, dass Gründer vielleicht auch kalte Füße bekommen mit dem, was sie dann abgeben oder können es nicht abgeben. Ich glaube, spielt auch mal so ein bisschen mit.
Ja, wenn man dann nochmal dann ins Detail geht, dann kann das ja durchaus auch nochmal an einzelnen Knackpunkt
irgendwo hängen. Ist ja auch legitim.
Also, ist ja völlig in Ordnung, genau. Ja. Ist ja immer noch eine TV-Sendung und das danach ist ja dann wirklich ernst. Ja.
Richtig, also aber das muss man auch manchmal noch bewusst machen, nur als ein Punkt noch. Also die Situation ist zwar real, aber sie fühlt sich nicht in vollen Zügen real an. Was sich dann aber so anfühlt, ist eben, wenn man 2 Wochen später wirklich geschäftlich ins Detail geht. Und
keine Kameras mehr dabei sind. Ich kann
niemanden Vorwurf machen, wenn es dann nicht so ausgeht, wie es vielleicht in der Show war.
Ja, absolut. Aber bei euch hat es ja geklappt. Also euer Investment von Ralf Dümmel steht, auch so, wie es in der TV-Sendung war. Und ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung für euch, oder? Ihr habt es ja schon angedeutet, mit seiner Expertise und seinem Team ist für so ein Produkt eigentlich genau richtig.
Ja, vor allem auch, wenn man sich anschaut, wo wir unsere Stärken sehen, eben im Bereich Social Media, E-Commerce in dem Bereich. Und uns hat halt vor allem mit unserem Produkt jemand gefehlt, der uns im Handel unterstützen kann. Und da haben wir mit Ralf und mit Ralfs Team eigentlich die perfekten Partner für uns an unserer Seite, um das dann auch mit diesem kleinen Push, den wir durch die Höhle der Löwen haben, dann voranzubringen.
Wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Also das Produkt ist jetzt erfolgreich, der Shop steht, ihr habt einen Investor, aber so wie ich euch jetzt einschätze, bleibt ihr nicht auf diesen Lorbeeren sitzen. Was sind eure Visionen, wie geht's weiter?
Also für uns geht's kurzfristig betrachtet erstmal immer noch darum, den Ansturm zu bewältigen, also unsere Prozesse immer noch glatt zu ziehen. Es gab verschiedenste Bereiche, in denen es am Anfang nach der Ausstrahlung ein bisschen holpriger lief. Also die erste Welle war natürlich, die ganzen Auslieferungen gestemmt zu bekommen, etliche Pakete zu packen. In der ersten Woche über 30.000 Stück verkauft. Dementsprechend ging es darum, viele, viele Pakete zu packen, aber dann geht es natürlich auch darum, ein Stück weit im Kundenservice voranzukommen und da auch den Ansturm bewältigt zu kriegen. Wir sind ja auch wirklich sehr klein und sehr lean unterwegs. bei uns hier im Kernteam. Und die nächsten Schritte sind dann tatsächlich auch in die Breite zu gehen. Also wir wollen vor allem auch eine Smartphone-Zubehörwelt schaffen, die über den Flapgrip selbst hinausgeht. Und im nächsten Schritt dann natürlich auch international skalieren.
Ich denke mal, was für uns auch so von der Grundvision wichtig ist, ist, dass wir unser Unternehmen, wie Cem schon gesagt hat, sehr, sehr lean aufbauen und wirklich nur die nötigen Schritte gehen, damit wir immer schön den Gesamtüberblick bewahren können. Und ja, mit Ralf an unserer Seite haben wir natürlich viele Optionen, die wir jetzt irgendwie angehen könnten. Also für uns ist es mega schön zu sehen, dass das Produkt auch im Handel performt. Das heißt, das ist ja auch eine Sparte, die für uns vorher fremd war, wo wir jetzt aber auch immer weiter reingehen. Wir sind auf Amazon unterwegs, auf anderen Plattformen. Das heißt, die Lernkurve, die wir in den letzten Monaten hatten, die war so steil und die wird, glaube ich, immer noch steil weitergehen, weil wir jetzt einfach nochmal ganz neu denken müssen, okay, wie bauen wir jetzt wirklich unser Unternehmen auf? Das sind jetzt, glaube ich, mal so die mittelfristigen Themen, die uns jetzt wirklich beschäftigen werden. Und ich glaube, dann werden wir unsere Wurzeln auch längerfristig nicht vergessen. Also das ganze Thema Social Media und E-Commerce, das zu verbinden und eine Brand aufzubauen, das macht uns einfach extrem viel Spaß. Dinge, die momentan mir persönlich nicht so viel Spaß machen, sind, wenn es zu operativ wird, im totalen Detail, da merke ich mir, ich für mich, da freue ich mich auf die Zeit, wo wir wieder mehr ins Kreative reinkommen und dann einfach auch schauen können, okay, wie können wir die Ideen, die wir in unseren Köpfen haben, dann weiter verwirklichen. Und das sind, glaube ich, so die nächsten Steps für dieses Jahr noch, was ja dann wirklich turbulent war und dann auch für die nächsten Jahre.
Was sind denn so eure Tipps? Wir hören ja, also wir haben ja auch viele Gründer und Gründerinnen, die hier zuhören. Natürlich kann man jetzt nicht jedem empfehlen, zu der Höhle der Löwen zu gehen. Da gehört natürlich auch eine Portion Glück dazu. Aber jetzt mal vielleicht so generell gesprochen, eure Tipps für ein erfolgreiches Pitch-Meeting. Was sind so die Key-Faktoren, wo ihr sagt, das muss man unbedingt vorher planen, bedenken, wenn man mit Investoren spricht?
Also das erste sind eben die Basics drauf zu haben, heißt sich kurz und knapp zu halten, die Fakten parat zu haben, heißt Zahlen, Daten, Fakten alle ready zu haben, wenn der Investor danach fragt, weil nichts ist schlimmer, wenn da eine Frage in die Richtung kommt und man hat seine Zahlen nicht parat, sei es irgendwie Herstellungskosten oder wie denn überhaupt der Markt aussieht. Aber das andere, was auch tatsächlich wirklich wichtig ist, ist eben spontan zu sein und auch Mut zu beweisen, auch in einem Investorengespräch und vor allem auch nicht nur mit seinem Produkt zu überzeugen, sondern auch den Investor von sich selbst und von seiner Vision und seiner Idee, die dahinter steckt, zu überzeugen, weil der Investor investiert ja nicht nur in ein Produkt, sondern vor allem auch in die Gründer, in den Gründer oder die Gründer, die dahinter stehen.
Gerade bei der Höhle der Löwen, finde ich, merkt man das immer sehr, sehr stark, dass die oft sagen, okay, das Produkt ist gut, aber ihr als Typen oder ihr als Menschen, das will ich irgendwie unterstützen, weil da sehe ich Potenzial. Also ich glaube, das ist nicht nur bei den Höhleninvestoren so, sondern generell, dass das Menschliche da auch unglaublich hohen Faktor spielt.
Klar, weil vor allem ein Produkt kann immer scheitern und man kann sich dann danach eben auch neu ausrichten und dann kommt es natürlich eben darauf an, wie die Gründer drauf sind. Also wie sind sie aufgestellt, wie ist die Mentalität etc. Und am Ende des Tages ist ja Scheitern oder wenn man mit einem Produkt scheitert oder mit einer Dienstleistung, ist es ja kein Fehlschlag in dem Sinne, sondern Teil eines Lernprozesses und dann ist es eben die Summe dieser Lernprozesse, Lernmomente, die dann einem letztendlich zum Erfolg führt.
Ich denke mal, was auch immer noch so ein bisschen bei uns dann auch ausschlaggebend war, was wir auch ganz gerne mitgeben, ist wirklich so diese, nicht so viel danach zu denken und spontan und offen und mutig zu sein. Also das klingt immer so, das ist immer so ein bisschen dahingesagt, aber wenn man dann wirklich mal jetzt auch unser Jahr betrachtet, dann beschreibt es das einfach gut. Und wenn man dann ehrlich, offen und direkt ist in den Situationen, wo man vielleicht sonst sagen würde, ich bereite mich da nochmal besser drauf vor oder ich bin mir da nicht ganz sicher oder ich halte noch was zurück, einfach nicht zurückhalten und Vollgas rein. Das ist so unser Learning für dieses Jahr. Und na klar, damit kann man vielleicht auch mal hinfallen, aber das ist Unternehmertum. Und ich bin mir sicher, dass wir die Hürden, die wir jetzt hinter uns gelassen haben, zeigen uns auch, wir können auch die nächsten Hürden hinter uns lassen. Und sowas wollen wir auf jeden Fall immer mitgeben.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank euch beiden. Das waren Philipp und Cem von Flapgrip. Hat mich sehr gefreut, mit euch diese Gründerstory zu erleben und natürlich auch die Höhlenstory. Vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Einblicke.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern.
So, das war's schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die Fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de/kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drücke die Daumen. Tschüss.